möchte heute mit uns einen Blick werfen in das Markus-Evangelium. In der heutigen Perikope, das heißt in dem heutigen Predigtabschnitt, in dem viele Pastoren in den Kirchen predigen, auf den viele zurückgreifen werden, steht im Markus-Evangelium im Kapitel 1 die Verse 40 bis zum Ende des Kapitels, bis Vers 45. Ich lese zunächst einmal diese Verse und dann steigen wir so ein bisschen ein, uns den Text näher aufzuschließen. Und es kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn kniefällig: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da streckte er, Jesus von Mitleid ergriffen, seine Hand aus, berührte ihn und sagte zu ihm: Ich will, sei rein. Und sofort wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Aber Jesus fuhr ihn heftig an und jagte ihn gleich von sich fort und sagte zu ihm: Hüte dich, jemandem etwas davon zu sagen, sondern geh und zeige dich dem Priester und bringe für deine Reinigung dar, was Mose vorgeschrieben hat, zum Zeugnis für sie. Derjenige, der geheilt wurde, ging aber hin und fing an, die Geschichte mit Eifer bekannt zu machen und herum zu erzählen. So konnte Jesus nun nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen, sondern hielt sich draußen an einsamen Orten auf. Aber die Leute kamen von überall her zu ihm. Eine ungewöhnliche Geschichte insofern, weil sie uns vielleicht vom Ende her überrascht. Ist es nicht selbstverständlich, dass jemand, der eine wunderbare Erfahrung der Heilung gemacht hat, darüber redet? Ist es nicht eigentlich zu erwarten, dass Jesus sich freut, dass derjenige seinen Bekannten und Freunden und Verwandten erzählt, was Jesus ihm Gutes getan hat? Wir fordern ja eigentlich auch dazu auf in unserer Gemeinde, dass wir weitersagen, was wir von Jesus wissen, dass wir weitergeben, wer er ist, dass er uns erlöst hat, dass er uns Sünden vergibt, dass er uns zugewandt ist. Hier in der Geschichte so ganz anders. Die drastischen Worte des Markus, der sagt, Jesus fuhr ihn heftig an. Also er muss ihm das sehr markant gesagt haben. Und wehe, du erzählst das weiter. Halt bloß den Mund. Sehr energisch. Hüte dich. Sage niemandem etwas. Aber er gibt ihm auch einen Auftrag, diesem Aussätzigen, nämlich er soll zum Priester gehen, er soll im Rahmen der religiösen Vorschriften sein und bleiben und dort sagen, ich bin rein geworden, ich darf wieder am Gottesdienst teilnehmen. Jesus wollte, dass sozusagen nicht durch ihn eine Revolution beginnt, da könnte man sich gleich fragen, wieso sagt er das dann so, sondern Jesus möchte, dass durch die Heilung derjenige wirklich wieder integriert wird in die Gemeinschaft seines Volkes, dass er als Aussätziger wieder teilnehmen kann, als ehemaliger Aussätziger dann, als Reingewordener wieder am Gottesdienst teilnehmen kann. Eine eigenartige Geschichte mit sehr vielen Facetten. Das Erste, was wir entdecken können, ist, dass Jesus einem Aussätzigen begegnet, einem, der krank ist und diese Krankheit in der damaligen Zeit dazu führte, weil sie hoch ansteckend war, dass diejenigen in Schluchten, in Höhlen, in bestimmten sogenannten Quarantänegebieten, würden wir heute sagen, leben und dass sie nicht am Leben der Gesellschaft, der Familie und der Kirche teilnehmen konnten. Sie waren ausgestoßen. Sie lebten als eine Untergruppe irgendwo. Derjenige hat es offensichtlich geschafft, vielleicht weil seine Krankheit noch nicht so fortgeschritten war, in die Gegenwart Jesu zu kommen. Er war erkennbar als jemand, der unrein war, weil er als Aussätziger eben auch mitunter rufen musste, unrein, unrein. Er musste seine Umgebung warnen vor seiner hoch ansteckenden Krankheit. Und von ihm heißt es, er fiel auf die Knie, er bat Jesus kniefällig: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Diese Frage beinhaltet so eine kleine Sequenz von Skepsis. Wenn du willst. Er war sich nicht sicher, ob das Jesus will. Wenn du willst. Nicht falls du willst, sondern wenn du willst. Es ist deine Entscheidung. Wenn du willst, du könntest es und du kannst es. Wenn du willst, wenn es dein Entschluss ist, wenn es dir wichtig ist, wenn es dir auf dem Herzen liegt, du kannst mich reinmachen. Du kannst mich heil machen. Du kannst mein Leben verändern und mich berühren. Und dann heißt es, und das finde ich sehr schön, Jesus von Mitleid ergriffen. Wir lesen ja gerne manchmal so drüber weg. Der Beweggrund für Jesus, diesen Aussätzigen zu berühren, war nicht so ein gedanklicher Wettstreit, wer hat jetzt recht? Was heißt hier eigentlich, wenn du willst und wen glaubst du eigentlich vor dir zu haben? Und darüber müssen wir nochmal reden, das ist ja kein Glaube, was du da mitbringst. Also klär dich mal selber innerlich, ob du nun geheilt werden willst oder nicht. Was soll diese Wenn-du-willst-Frage? Hallo? Sondern es heißt hier, Jesus von Mitleid ergriffen. Das ist das Moment, was sein Herz bewegt. Das ist dieses Gefühl, diese Entscheidung, dieser Wesenszug Jesu, der ihn antreibt, im Umgang mit Menschen zu handeln und zu reden. Ich will. Und wir könnten einfügen, ich will, weil ich barmherzig bin. Ich will, weil mein Herz bei denen ist, die schwach, angefochten und in Not sind. Ich will. Sei rein. Damals wie heute leben wir in einer Zeit, in der viele Menschen viele Erwartungen haben, weil ihre Alltagssituation so gezeichnet ist vom Leben, von Krankheit, von Tod, von Verlust. Viele Menschen sind arbeitslos, perspektivlos. Viele junge Leute ergreifen Berufe, von denen sie nicht wissen, ob sie, wenn sie den Beruf abgeschlossen haben, die Lehre abgeschlossen haben, in dem Beruf arbeiten können. Und dann entstehen in diesen Menschen und in unserer Gesellschaft Erwartungen an andere. Wir haben bald Wahl. Erwartungen an Politiker, sie möchten Dinge verändern. Erwartungen an Verwandte, Erwartungen an Freunde, Erwartungen an den Arbeitgeber. Sie möchten doch Dinge tun, damit es uns gut geht. Und viele Menschen versprechen alles Mögliche, um in eine Position zu kommen, die einflussreich ist, in der man geachtet wird. Damals wie heute gab es eine Gesellschaft, in der die Not und das Elend und die Grenzen der Menschen sehr bestimmend waren für das Denken, Fühlen und Wollen und Leben und Erleben der Menschen in ihrem Alltag, damals wie heute. Und das Besondere ist dann, wem vertraue ich, zu wem wende ich mich? Wohin lenke ich meine Sehnsucht, dass mir geholfen wird? Was entsteht als Erwartung in mir? Bin ich abgelöscht und resigniert? Da kommt nichts mehr. Das Leben ist schattig und traurig. Erleide ich eine unendliche Lebensmüdigkeit? Nicht, dass ich mich umbringen will, aber dass ich müde bin, in diesem Leben beständig zu kämpfen. Greife ich selbst zu Möglichkeiten, mir Recht zu verschaffen und da vielleicht anderen Unrecht zu tun, einfache Lösungen zu suchen. Dieser Aussätzige war gefangen in seiner Krankheit, konfrontiert im Alltag ausgestoßen zu sein von seinen Angehörigen, zurückgewiesen zu sein von der Gemeinde der Frommen, einsam zu sein mit sich, seiner Krankheit und der Entwicklung und Aussicht, dass er vielleicht immer stärker von der Krankheit gezeichnet wird und eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft sterben würde. Not, die sich über sein ganzes Denken und in seinem Alltag, in seinem Leben und in seinem Vollzug ausgebreitet hat. Aussatz, ausgestoßen, unrein, ohne Perspektive. Was konnte und sollte er noch erwarten? Von wem konnte und sollte er noch Gutes oder eine Wende erwarten? Er hat von Jesus gehört, einem Mann, der seit kurzer Zeit, zu dem Moment, seit kurzer Zeit in Galiläa herumwanderte und predigte und Menschen begegnete, die in Not waren. Dieser Ruf ging Jesus voraus. Und wenn ihr zu Hause seid und einmal in das erste Kapitel von Markus hineinschaut, dann entdeckt ihr, er hat keine lange Vorgeschichte, da geht es relativ rasch, sofort nach der Berufung der Jünger zur Sache. Innerhalb der ersten wenigen Verse wird nur kurz erläutert, dass Jesus in der Wüste war, dass er aus der Wüste kam, Johannes kam ins Gefängnis und just als Johannes ins Gefängnis kam, der auf Jesus hinwies, begann Jesus seine Wirksamkeit und sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um. Kehrt um, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hat begonnen. Was würden wir erwarten, wenn jemand so auftritt? Was denken wir und erwarten wir von jemandem, der mit einem so umfassenden Anspruch daherkommt? Die Herrschaft Gottes ist aufgerichtet. Das Volk damals erwartete eine große politische Wende. Das Volk damals hoffte, dass mit dem Messias, der kommt, mit dem, der sagt, ich bin der, der die Herrschaft Gottes bringt, dass das jemand ist, der kraftvoll ist, machtvoll ist, was darstellt, der den Römern das Fürchten lehrt. Jemand, der vielleicht innerhalb kürzester Zeit eine große Heerschar von Nachfolgern um sich sammelt, um dann den Aufstand gegen die Besatzer zu wagen. Und genau das ist der Grund, warum Jesus diesem Mann, dem Aussätzigen, den er heilt, am Ende sagt, halte den Mund und rede nicht so viel über das, was du erlebt hast, weil Jesus in dieser Spannung stand zwischen dem, was die Leute von ihm erwarteten und dem, wie er war und wie er die Herrschaft von Gott aufrichten sollte und aufrichten wollte. Er beginnt seinen Dienst, er beginnt seine Zeit, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, kehrt um und vertraut der Botschaft des Heils. Und dann beginnt keine große politische Auseinandersetzung. Dann beginnt keine Werbekampagne gegen die Missstände des Römerreiches. Dann werden keine Referenden erfunden zu irgendwelchen wirtschaftlichen Umschwüngen. Da wird kein Dieselkonsortium zusammengerufen. Da werden keine Wirtschaftsweisen befragt. Da wird kein bildungspolitisches neues Programm aufgelegt. Nichts dergleichen. Jesus kommt und bringt eine umfassende Ankündigung des Reiches und der Herrschaft Gottes und hat so seine ganz eigene Art, Dinge zu verändern. Das Erste, was er tut, ist, Menschen zu berufen in seine Nachfolge und ihnen einen eigenartigen Auftrag zu geben, Menschenfischer zu werden. Unterwegs zu sein, Menschen zu suchen, zu sammeln, sie einzunehmen für die Botschaft des Reiches Gottes. Und dann beginnt sein Dienst. Das Erste, was er tut, ist einem Mann mit einem unreinen Geist von dieser Herrschaft der Besatzung und der Bedrängnis in seinem Geist zu befreien. Er heilt einen Besessenen. Und dort haben wir die erste Situation, wo die Dämonen verraten, wer Jesus ist. Wo sie aussprechen durch den belasteten Menschen und verkünden, wer Jesus ist. Und Jesus gebietet ihnen, dass sie Ruhe, dass sie schweigen sollen. Was Jesus tut, ist, dass er kommt im Auftrag Gottes und dass er diesem belasteten, in seinem Geist gebundenen Menschen Freiheit bringt. Er befreit ihn von den Dämonen, die den Mann beherrscht haben, und schenkt ihm neues Denken und neue Freiheit im Geist und in der Nachfolge für ihn. Er schenkt ihm neues Leben in der Gemeinschaft mit seiner Familie. Und was er bewirkt, ist, dass Menschen in der Umgebung dieser Heilung stutzig werden. Ein Wort, das auch heute Pastoren und uns sicherlich anspornen und anstacheln und anfragen soll, nämlich, was ist das? Er lehrt wie einer, der Vollmacht hat. Was ist das? Da macht einer nicht nur Worte, sondern in dem, wie er predigt und in dem, was er tut, geschieht etwas. Da ereignet sich Befreiung von Gebundenen. Höchst merkwürdig. Dann geht Jesus mit Petrus, dem frisch gewonnenen Jünger, nach Haus zu Petrus und heilt die Schwiegermutter. Eine gute Botschaft für alle Schwiegermütter. Gott hat euch auf dem Herzen. Gott will, dass es euch gut geht. Er heilt sie. Da ist jemand krank und in seinem Alltag behindert, beeinträchtigt, offensichtlich durch eine vielleicht sogar vorübergehende Krankheit. Aber das ist nicht zu klein für Jesus. Jesus heilt sie, rührt sie an, dass das Krankenlager verlassen werden kann. Und dann ist er damit konfrontiert, dass dieser Ruf, dass er predigt und Menschen berührt und heilt, sich so rasch verbreitet hat, dass es dann heißt, dass abends sozusagen Menschen ihre ganzen Kranken aus den Häusern brachten im Dunkeln. Ist auch interessant, dass Menschen quasi im Dunkeln ihre notbelasteten Menschen zu Jesus brachten und dort hat er alle die, die zu ihm gebracht wurden, dann geheilt. Und dann schließlich der Aussätzige, der kommt und ihn fragt, wenn du willst, du kannst mich reinmachen. Von Anfang an ist Jesus in seinem Dienst damit konfrontiert, dass Menschen ihn in eine ganz bestimmte Ecke haben wollen. Entweder der wunderbare Messias, der jetzt das Reich Gottes gegen die Römer durchsetzt, politisch, militärisch. Oder der nette, wunderbare Heilungsdoktor, zu dem wir gehen, der macht uns alle gesund und dann ist ja toll, dann können wir ja weiterleben wie bisher. Später werden wir noch entdecken, dass Jesus auch verdächtigt wird als der Brotkönig. Sie wollen ihn zum sozusagen Dauerbäcker der Nation machen. Das war so toll gestern mit den Broten. 4000 Leute wurden satt. Kannst das nicht heute wiederholen? Wir machen dich zum Brotkönig. Du sollst König sein. Immer wieder die zu kurz gegriffene Erwartung der Menschen, dass Jesus etwas bedient in ihnen, eine Sehnsucht stillt, eine Erwartung stillt. Und Jesus wehrt sich dagegen. Jesus will nicht in dieses Fahrwasser geraten und damit schwimmen, dass er nur derjenige ist, der irgendwelche menschlichen Bedürfnisse befriedigt, damit wir uns vorübergehend wohler und besser fühlen. Diesen Mann, der hier mit Aussatz zu ihm kommt, dem begegnet er, streckt ihm die Hand entgegen, von Mitleid ergriffen und sagt, ich will, sei rein. Und dann gibt er ihm einfach den Auftrag, Mach kein großes Reden davon, sondern geh einfach zu den Priestern und sag, dass du gesund geworden bist. Danke Gott dafür. Und dann lass auch gut sein. Das ist der Rahmen, um den es geht. Ich will nicht in Verruf kommen und ich will auch nicht unnötig schon Streit hervorrufen. Ich möchte einfach, dass Menschen erleben und erfahren, ja was? Was könnten und sollten wir erfahren von diesen Geschichten, von diesem Weg Jesu, den er hier geht? Ich habe so darüber nachgedacht, für mich selber erst einmal, was müsste gesagt werden, damit man nicht in die erste und alles erschlagende Diskussion kommt, heilt Gott noch heute, wenn ja, welche Krankheiten und warum nicht alle? Das ist schwierig. Die Fragen sind berechtigt, werden wir aber heute hier nicht beantworten. Aber ich möchte was anderes beantworten. Nämlich, dass diese Geschichte zunächst einmal den Menschen, die Sehnsucht haben nach Veränderung, dass Menschen, die hoffnungslos sind und die Hoffnung brauchen, dass Menschen, die die Perspektive für das Morgen verloren haben, der Horizont neu aufgeht. Da haben mich einige gefragt, warum bist du in Kur gegangen oder was war so in der Reha für dich wichtig? Und für mich war es ein wesentlicher Punkt, überhaupt dort Raum, Luft zu bekommen, wieder motiviert zu werden, Sport zu machen. Andere würden sagen, also kein Problem, da geht man raus, zieht sich die Schuhe an und läuft. Toll. Aber genau diese Motivation habe und hatte ich nicht mehr. Ich hatte einfach keine Lust und keine Kraft und keine Motivation, sich aufzumachen, um etwas zu tun, das Veränderung bewirkt. Vielen Menschen geht das so. Da ist die Energie weg, die man braucht, um aufzustehen. Deswegen bleibt man sitzen. Nicht, weil man faul ist, weil man nicht mehr kann. Da gibt es Leute, die möchten keine Bewerbung für irgendeinen Job mehr schreiben. Nach 200 Ablehnungen ist die Energie weg und ist die Perspektive weg. Und Menschen, die morgens aufstehen schon mit Kraftlosigkeit, möchten nicht mehr kämpfen müssen, um gegen die Kraftlosigkeit anzustinken, damit man sich irgendwie durch den Tag quält. Und manche Menschen fügen sich in ihr Schicksal und bleiben liegen, bleiben sitzen, bleiben inaktiv, weil die Energie nicht mehr da ist. Jesus kommt, und das ist das Erste, was mir wichtig ist, um Hoffnung zu initiieren. Jesus kommt als der, der heilt. Als der, der Bindung durchbricht und von Bindung befreit. Jesus kommt als der, der Macht hat, Dinge zu verändern. Und Jesus kommt mit einer Motivation, die mich nicht richtet. Jesus kommt mit einem Herzen voller Mitleid. Kommt mit einem Herzen voller Barmherzigkeit. Da kommt einer, der an meine Seite tritt. Da kommt einer, der zu mir steht, der einfach sagt, komm, wir gehen. Er sagt nicht, du musst gehen. Er sagt, komm, wir gehen. Er ergreift meine Hand und hilft mir. Er schenkt mir, während er mich anspricht, Kraft. Er schenkt mir, während er zu mir kommt, sozusagen jene Befreiung, die ich brauche, um überhaupt erst einmal aufzustehen und einen Schritt zu gehen. Jesus kommt als der, der barmherzig ist, der die Kraft und die Macht hat, um Menschen zu verändern. Zum ersten Schritt, ihnen Hoffnung zu geben und Zuversicht zu geben. Und ein zweites, Jesus kommt, um in ihnen Glauben zu wecken. Glauben zu wecken und Vertrauen zu festigen. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Herr, wenn es dein Wille ist, dann. So beten wir manchmal. Und Jesus sagt, es ist mein Wille. Ich will. Und immer dann, wenn Jesus spricht und immer dann, wenn Jesus Menschen ermutigt, wenn Jesus sozusagen sich zu Menschen hinwendet, geschieht, während er spricht, die Ermutigung und die Vermittlung von Zuversicht. Es ist eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, eine wunderbare Sache, wenn man ziemlich müde ist oder abgeschlagen ist oder enttäuscht ist oder ja, einfach so für sich ein Stück weit am Ende ist und es ruft jemand unvermittelt an. Es kommt eine Briefkarte mit einem wunderbaren Motiv, das man so nicht erwartet hat, was einem Schmunzeln macht. Es kommt ein Bibelwort von jemandem, der mir einfach eine WhatsApp schreibt. Und übrigens, das Bibelwort fällt mir gerade ein, ich möchte es dir schicken. So ein Gruß, so eine Idee, so ein Moment der Ermutigung im Alltag und man spürt, wie etwas in einem entsteht. Vielleicht ein Lächeln, vielleicht ein Leuchten der Augen, vielleicht ein Durchatmen, vielleicht so ein inneres Bewusstsein, du bist nicht vergessen. Da ist jemand, der hat dich im Blick. Jesus begegnet dem Aussätzigen, der nur abgelehnt und ausgegrenzt ist, bleibt stehen, kommt ins Gespräch mit ihm und auf die kritische Anfrage, wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sagt Jesus, ja, ich will. Ich will. Du bist mir wichtig. Und die Motivation dieses Jesus und die Motivation dieses Messias ist Barmherzigkeit mit den Geschundenen, mit den Vergessenen, mit den Ausgestoßenen, mit denen, die zu schwach sind, die zu müde sind, die hoffnungslos sind, die abgeschlossen haben mit Perspektiven und Zukunftsgedanken, die resigniert sind am Leben und die vor Augen haben, wie viel sie schon versucht haben und wie wenig am Ende herausgekommen ist. Ich will, sagt Jesus. Und er will, dass wir aufstehen im Glauben, er will uns Glauben neu stärken, er will uns Glauben neu wecken, er will uns Kraft geben für den Weg, auf dem wir sind. Er möchte gerne, dass wir Zuversicht zurückgewinnen und Hoffnung in uns wieder tragen. Warum? Weil wir ihm begegnet sind. Weil wir ihn kennenlernen als jemand, dessen Herz für mich schlägt. Weil ich diesen Jesus angucke und nicht nur Forderungen sehe. Weil ich diesen Jesus anschaue und entdecke, dass er mich zunächst anschaut mit Augen der Barmherzigkeit, des Mitgefühls, des Mitleids. Dass er mich anschaut als jemand, der mich versteht, der mich sieht und wahrnimmt, wo ich bin, dem ich nicht viel erklären muss, sondern der an meiner Seite sich zu mir stellt und mir vermittelt, ich weiß, wie es dir geht und ich will an der Stelle, wo du jetzt bist, dich berühren. Deine Hoffnung stärken, deinen Glauben berühren, das Vertrauen wieder wächst. Ich will an deiner Seite dir jemand sein, der dir Kraft gibt für den Weg. Und natürlich auch, ich will dir jemand sein, der einen Blick hat für deine Gesundheit. Der Aussätzige wurde heil und wurde rein. Und Jesus hat damit deutlich gemacht, dass die Grenzen zwischen rein und unrein, zwischen den Ausgestoßenen, zwischen den Ausgegrenzten und in seinem Reich nicht mehr gelten. Er macht deutlich, dass Menschen, die draußen sind, von ihm hineingerufen werden in die Gemeinschaft. Er macht deutlich, dass in seinem Reich neue Regeln gelten, nämlich Regeln der Barmherzigkeit und der Liebe und des Mitleids. Und er möchte, dass in dem Reich, für das er steht, als Messias, der die Herrschaft Gottes aufrichtet, dass Menschen glauben und vertrauen, dass es bei ihm anders ist. Und dass das, was er sagt und das, was er tut, Bedeutung hat für mein Leben hier und jetzt, aber auch für die Ewigkeit. Dass es hier schon beginnt, was wir einmal mit Augen am Ende im Glauben bei ihm sehen werden. Herr, wenn du willst. Und Jesus sagt, ich will. Und er berührte ihn voller Mitleid und machte ihn rein. Mein Wunsch ist, dass wir ermutigt werden, zu sehen und zu hören, wer dieser Jesus ist, dass wir ihn anschauen und dass wir von ihm neu sozusagen Perspektive, Ermutigung, Zuversicht gewinnen für das, was unser geistliches Leben und unser Alltagsleben angeht. Es gibt ein Lied, das mir einfiel im Zuge des Nachdenkens für den Predigtext heute von dem Ehepaar Frey, Albert und ich glaube Andrea heißt sie. Das heißt, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Du gabst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben, es gehört dir allein. Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst und was ich dir verdanke, dann jubelt mein Herz. So ging es auch dem Geheilten, dem, der rein wurde. Er konnte nicht schweigen, er musste es erzählen. Und er hat es erzählt. Aber weil er erlebt und erfahren hat, dass Jesus ihn berührt. Und ich möchte uns ermutigen, heute das neu zu erwarten und zu hoffen und zu glauben, dass wenn wir mit unserer angefochtenen, geschundenen, vielleicht auch manchmal resignierten Seele zu Jesus kommen, dass er uns neu berühren möchte, ermutigen will, Glauben stärken will, dass er uns aufrichten will, dass sein Wort gilt. Ich will, sei stark. Ich will, vertrau mir. Ich will. Und dass er uns anrührt und in uns Zuversicht, Glaube und Kraft wiederherstellt für den Weg, den er mit uns geht, in unserem Leben, in unserem Alltag. So segne uns Gott. Amen.